Lucifer hat in 5 Staffeln einiges durchgemacht. Wir schauen, warum es die Serie nach so vielen Schwierigkeiten immer noch gibt. Hallo und herzlich willkommen in der Hölle oder im Himmel, je nachdem, was euch mehr zusagt. Herzlich willkommen bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo es heute um die Fantasy-Serie irgendwo zwischen Himmel und Hölle geht, um Lucifer. Und ich habe mir die Fantasy-Fachfrau dazu in den Podcast geholt, und zwar die Esther Stroh. Hallo Esther.
Hallo Andrea.
Kannst du ja bitte auch den ganzen Podcast mit dieser Stimme reden?
Ich glaube, da bin ich am Ende nicht mehr zu hören.
Ich fand's auf jeden Fall.
Da bist du doch diejenige, die ihre Stimme heute schonen muss, eben mehr, oder?
Ja, tatsächlich. Ich bin ein bisschen erkältet. Meine Stimme kratzt ein bisschen, mein Hals kratzt ein bisschen, aber ich habe hier ein Kilo Honig und 5 Liter Tee neben mir stehen. Also ich glaube, ich komme über die eine folgende Stunde jetzt hinweg. Ja, ich bin Andrea Wöger. Ich guck auch gern Fantasy und ich habe Lucifer auch gesehen, genau wie Esther. Und wir unterhalten uns heute über diese, ja, man könnte eigentlich schon sagen, Ausnahmeserie, obwohl sie ja inhaltlich das Rad gar nicht mal neu erfindet. Wir gucken darauf, warum wir das gucken überhaupt, warum Lucifer auch eine gewisse Einzigartigkeit hat. Und warum die Serie so oft von den Fans gerettet werden muss, unter Anführungszeichen. Und wie wir es bisher fanden, für die Hardcore-Lucifer-Fans gibt es natürlich auch eine Staffel 5-Besprechung und Ausblick auf Staffel 6. Und ja, auf ins Streamgestöber erstmal, würde ich sagen. Wenn ihr direkt zum Lucifer-Kapitel springen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen. Wir haben das alles hier mit Kapitelmarken versehen. Die Timecodes stehen zusätzlich in den Shownotes. Esther, was hast du denn zuletzt gestreamt? Woran willst du uns teilhaben lassen?
Ich bin ans Meer gereist, zumindest auf meinem Bildschirm letztes Wochenende. Oh. Und zwar habe ich mir die erste Staffel von The Pier angesehen. Das ist eine spanische Serie, die bei Join Plus anschaubar ist. Gibt es 2 Staffeln und danach ist auch Schluss. Ich habe jetzt erstmal nur die erste gesehen und gerade die zweite angefangen. Es geht um eine Frau, die erfährt, dass ihr Mann wahrscheinlich Selbstmord begangen hat und im gleichen Zug erfährt sie, dass er ein Doppelleben führt und noch eine zweite Frau außerhalb von Valencia hat, wo sie Oha. Wohnt. Also erstmal so eine Affärensache und dann geht's einerseits darum, dass sie versucht herauszufinden, was passiert ist, also warum er dieses Leben hatte, und andererseits bekommt sie dann auch Zweifel, ob er sich wirklich selbst umgebracht hat oder ob nicht da doch noch jemand anders die Finger im Spiel hatte. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen nach einer Krimiserie, was aber ganz interessant ist, ist, dass die Serie das so aufmacht, dass der Fokus eigentlich gelegt wird auf diese 2 Frauen, die der Mann in der Mitte hatte, der jetzt tot ist, und dass deren Leben beleuchtet und gegenübergestellt wird. Also wir haben einerseits die eine Alejandra, die so ein ganz typisches Leben hat als Architektin, erfolgreiche Frau mit Mann an ihrer Seite, normale Ehe, und die andere freigeistig, die dann im Naturschutzgebiet lebt und da sich nicht binden will und trotzdem ihn da irgendwie eingefangen hat, oder man weiß es nicht genau. Und ja, es ist schon sehr spanisch. Wenn man so ein paar spanische Serien kennt, dann weiß man, wie viel Leidenschaft da immer drinstecken muss. Und ich muss doch zugeben, ich habe vor allem die Serie angefangen, weil sie vom Schöpfer von Haus des Geldes ist, von Alex Pina, wo ich dachte, da muss ich mal gucken, was der so für andere Serien macht. Also wenn ihr da mal reinschauen wollt, die Serie heißt The Pier, mit dem tollen deutschen Zusatztitel Die fremde Seite der Liebe, oder im Spanischen El Embarcadero. Ja, genau, das gibt's bei Join Plus, The Peer. Wie sieht's bei dir aus, Andrea? Was hast du geschaut?
Ich hab auch was geguckt mit extrem viel Leidenschaft, aber in ein bisschen eine andere Richtung. Und zwar habe ich mir am Wochenende den originalen Karate Kid Film angeguckt, beziehungsweise geliehen bei Amazon Video. Um mich vorzubereiten auf die erste und die zweite Staffel Cobra Kai, das Karate Kid Serien Sequel, das es jetzt nämlich bei Netflix gibt. Das ist ja ein YouTube Red Original quasi, also von YouTube produziert für den YouTube-Kanal, den es da gab, oder den YouTube-Streaming-Dienst. Und jetzt sind die ersten beiden Staffeln bei Netflix. Das hat ja unglaublich gute Kritiken bekommen. Bei Moviepilot hat Cobra Kai auch eine 8,2, was wirklich wahnsinnig hoch ist, wenn man weiß, wie kritisch unsere Community größtenteils ist tatsächlich. Und ich war total fasziniert von dieser Serie. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Es ist absolut snackable. Es sind pro Staffel 10 Folgen, glaube ich, zu je ungefähr nicht mal einer halben Stunde, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Genau, also ich habe an einem Abend, wohlgemerkt, nur an einem Abend den Film und die erste Staffel gebinged. Und viele Leute fragen sich ja, muss man den Film gesehen haben für die Serie? Ich würde sagen, guckt ihn. Der Film ist auch wirklich ansehbar, auch so viele Jahre später, der ist von 1984, gibt's halt leider nirgends im Abo, den gibt's nur zu leihen bei Amazon Video. Und die Serie, glaube ich, lässt sich auch ohne sehr gut verstehen und mögen auch, aber bekommt eine ganz neue Ebene, wenn man sich den Film anguckt. Die ganzen Anspielungen und generell die Serie rechnet so ein bisschen mit toxischer Männlichkeit ab, was ich sehr faszinierend finde, weil sie auch eher also Männer jeglichen Alters eigentlich so als Zielpublikum hat. Das finde ich dann immer ganz interessant. Und das macht der Film schon ansatzweise, aber bei weitem nicht so ausgefeilt wie die Serie, die das dann wirklich so ein bisschen ad absurdum führt. Genau, also kann ich echt jedem empfehlen. Cobra Kai bei Netflix, alle, die den Karate Kid Film mögen und schon gesehen haben, und allen anderen auch tatsächlich. Und dann habe ich noch ein ganz kleines Fantasy-Highlight für alle, die Lucifer gucken. Die gucken nämlich wahrscheinlich auch Supernatural. Und da gibt's jetzt die 14. Staffel, endlich, also die allervorletzte Staffel von Supernatural ever. Die gibt's jetzt bei Amazon Prime im Abo. Genau, das heißt, wenn ihr die noch nicht gesehen habt und Amazon Prime habt, dann könnt ihr die jetzt da im Abo gucken.
Ja, genau, richtig, und zur Zeit, wo wir jetzt gerade mit Staffel 15 dem endgültigen Ende von Supernatural entgegenfiebern.
Es ist so traurig. Ja, wir müssen also Esther, ich glaube, wir müssen sowieso, wenn Supernatural dann zu Ende geht, Ende des Jahres einen eigenen Podcast nochmal machen, oder?
Ja, mit ganz viel Taschentüchern wahrscheinlich.
Ja, und der geht dann auch. Der geht dann 15 Stunden, eine Stunde pro Staffel, oder?
kriegen wir hin.
Schaffen wir, kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, von Supernatural und den Engeln, Teufel, Himmel, Hölle, Gott, was auch immer, ist doch ein wunderbarer Übergang für Lucifer. Eine Serie, ja, Esther, vielleicht willst du einfach mal allen, die Lucifer vielleicht gar nicht kennen, jetzt in unserem ersten spoilerfreien Teil sagen, um was geht's denn überhaupt in dieser Serie?
Ja, Lucifer ist endlich mal eine Serie, die man schön kurz und knapp zusammenfassen, worum es eigentlich geht, kann. Da ist der Teufel und der hat keinen Bock mehr auf die Hölle und deswegen geht er nach Los Angeles und hat da einen Nachtclub. Und als er dann eine Polizistin kennenlernt, beschließt er auch, jetzt will er auch noch als Berater für die Polizei tätig werden. Punkt.
Und was ich ja am Anfang immer ganz toll fand, ist, der Teufel ist nämlich auch in Therapie. Und dadurch hat es fast schon so ein bisschen so Sopranos-Charme am Anfang, finde ich.
Ja, stimmt. Brauche ich da nicht drüber nachgedacht, aber ja.
Genau. Ja, die Serie, die startete nur mal so die Basics am Anfang. Lucifer startete 2016 bei Fox in den USA und wurde dann Staffel 3 gecancelt und dann ab Staffel 4 von Netflix produziert. Wir gehen da nachher noch auf diese vielen Ups and Downs mit Absetzungen und Neubelebungen. Da gehen wir sicher nachher noch darauf ein. In Deutschland ist es allerdings nicht bei Netflix, sondern immer schon bei Amazon Prime gewesen und wird auch bei Amazon Prime bleiben. Genau, da gibt's immer so eine kleine Verwirrung.
Aber glaubst du nicht, dass es irgendwann vielleicht zu Netflix kommen wird? Also ich meine, Amazon Prime, meinst du, die haben die Rechte auf Dauer, auf Lebenszeit gekauft? Oder wird es irgendwann in, weiß ich nicht, 3 Jahren uns überraschen und sagen, ups, jetzt sind die Rechte ausgelaufen, jetzt will Netflix die ganz für sich zurückhaben?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube, dass, also es wurde ja schon eine 6. und jetzt definitiv vermutlich wirklich letzte Staffel angekündigt. Und ich denke, dass die auch noch bei Prime laufen wird.
Das denke ich auch.
Und dann irgendwann in den Jahren danach werden wahrscheinlich die Rechte auslaufen und das wandert dann irgendwann zu Netflix. Ich bin mir sicher, dass die irgendwann lohnt sich wahrscheinlich mehr für Netflix, die alle Staffeln selber zu haben in allen Ländern, nicht nur in den USA, und dann nicht nur die Lizenzen zu verkaufen.
Ja, bestimmt. Oh.
Lucifer beruht ja auf einer Comicfigur von DC. Ich finde das immer ganz spannend. Ich habe die Comics nicht gelesen. Esther, du bist auch nicht so der große Comicleser,
ne? Nee, ich leider auch nicht. Obwohl ja Neil Gaiman immer so ein großer Name ist, wo man denkt, der schreibt ja auch Bücher. Da weiß ich nicht, Sternwanderer habe ich zum Beispiel gelesen und gibt's ja auch als Film. Aber die Comics habe ich bisher noch nicht mich rangetraut oder bin einfach nicht rangekommen und war dann doch zu geizig, sie mir zu kaufen.
Das ist ja, gerade was Lucifer betrifft, ist es ja auch sehr komplex, was da die Comicvorlage betrifft, weil eigentlich kam der Charakter erstmals in der Sandman, der ganz, ganz populären, also der The Sandman-Reihe von Neil Gaiman, auf und hat dann später, viele, viele Jahre später, seine eigene Spin-off-Comic-Reihe bekommen und ist deshalb auch da so verklüngelt mit all den anderen DC-Charakteren, was sehr, sehr witzig ist, weil er tatsächlich auch einen Auftritt im Arrowverse mal hat, eine gemeinsame Geschichte mit Konstantin etc. Und der Californication-Schöpfer hat das tatsächlich dann fürs Fernsehen adaptiert und man muss dazu sagen, dass die Serie wohl kaum etwas mit der Vorlage zu tun hat. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Esther. Ich glaube, manchmal macht das tatsächlich auch mehr Sinn.
Ja, ich glaube, am schlimmsten ist, wenn man so ein bisschen was beibehält und dann sich entfernt und dann die Fans völlig davon wegkommen, also dass sie denken, da ist irgendwie was drinne und jetzt machen sie was anderes mit, als wenn man von Anfang an sagt, okay, man nimmt nur diese Prämisse oder die Idee und macht was ganz anderes draus, aber da wir beide nicht die Comic-Fans sind, können wir natürlich nicht beurteilen, wie die Comic-Fans die Serie sehen.
Genau, ich habe mit ein paar Comic-Fans geredet, aber die haben tatsächlich alle die Serie nicht geguckt, weil sie wussten, dass das nicht viel mit den Comics zu tun hat. Ich glaube tatsächlich, dass die Überschneidung von den Lucifer-Comic-Fans und den Lucifer-Serien-Fans gar nicht mal so groß ist, weil Serie und Comic generell nicht so viel miteinander zu tun haben. Warum, Esther, hast du denn damals angefangen, Lucifer eigentlich zu gucken?
Ich glaube, das hatte schlicht einfach Fantasy-Gründe, weil ich das mag, einfach Fantasy-Welten irgendwie erschlossen zu haben. Und da legte Lucifer dann immer so eine neue Idee vor. Ich mag es vor allem, wenn Fantasy irgendwie punktuell irgendwo eingebracht wird. Also ich mag auch High-Fantasy, aber wenn irgendwie so ein Element nur dabei gesteuert wird und sonst in eine Realität, die so auch existieren könnte, eingestreut wird. Und da dachte ich, ja, der Teufel, der aus der Hölle auf die Erde kommt und da seine Fähigkeiten zum Einsatz bringt, die Leidenschaften der Menschen hervorzukitzeln, das ist doch eine ganz witzige Idee. Und deshalb habe ich eingeschaltet und mir das angesehen und bin dann irgendwie immer dran geblieben. Nicht immer leicht, aber ich habe immer weitergeguckt.
Tatsächlich ist mir auch nicht so leicht gefallen, immer weiter zu gucken. Ich habe erst vor, ich glaube, einem Jahr oder so, oder vor eineinhalb Jahren, kurz bevor die vierte Staffel rauskam, habe ich angefangen, alles aufzuholen, weil ich gemerkt habe, wie wahnsinnig beliebt die Serie in Deutschland ist. Das war damals so ähnlich wie jetzt mein Blacklist-Marathon die letzten Monate. Um nochmal Blacklist zu erwähnen, yay! Und hab das dann so nebenher weggebinged. Ich habe das auch nicht immer mit voller Aufmerksamkeit geguckt, weil es ist halt auch procedural. Du hast halt immer dein Case of the Week und oftmals passiert auch einfach wirklich nichts Spannendes, die Dreiviertel von der Folge lang. Aber den übergreifenden Arc fand ich tatsächlich in jeder Staffel eigentlich ganz spannend und bin dann trotzdem dran geblieben. Und genau, wir reden ja dann jetzt gleich drüber, was Lucifer so ein bisschen einzigartig macht und auch so ein bisschen unterscheidet vielleicht von anderen Serien. Und das erklärt wahrscheinlich dann auch, warum wir beide dran geblieben sind, obwohl es nicht immer leicht war. ich glaube, genau, also ich würde sagen, wir versuchen relativ spoilerfrei zu bleiben, bevor wir dann später wirklich über die Serie im Detail reden und was so die einzelnen Staffeln oder die fünfte Staffel ausmacht. Esther, was würdest du denn sagen, inwiefern, also wo steht Lucifer denn in dem ganzen Fantasy-Seriengeflecht? Kann man das mit irgendwas vergleichen oder ist es dann doch ziemlich einzigartig?
Im Fantasy-Geflecht, ja, ist schwierig. Ich habe auch letztens überlegt, was gibt's eigentlich noch so für Serien, wo himmlisches und höllisches Personal vorkommt? Da fällt einem natürlich als erstes Supernatural ein. Da haben sie schon gewisse Ähnlichkeiten, wenn man sich anguckt, dass es beides halt Procedures sind, die so darauf fußen, immer was Neues zu erzählen und ein kleines Körnchen übergeordnete Handlung einzubringen. Und ansonsten habe ich noch überlegt, man könnte es ein bisschen auch mit The Mentalist vergleichen. Ist zwar keine Fantasy-Serie, aber hat mich daran erinnert, weil das auch so diese typische, wir haben eine Polizeiserie und da wird jetzt ein externer Berater dazu geholt, der mit besonderen Fähigkeiten irgendwie weiterhilft. Ja, da ist der Vergleich zumindest auch ein bisschen da.
Das finde ich tatsächlich ganz interessant. Ich habe Mentalist manchmal so ein bisschen nebenbei, wenn ich meine Mama besucht habe, mitgeguckt. Und das finde ich tatsächlich ziemlich passend, ja. Weil bei Lucifer ja auch wirklich, also der Fantasy-Aspekt, der kommt ja wirklich gar nicht so oft durch. Es wird zwar viel immer geredet über ich bin der Teufel und Himmel hier, Hölle da, aber manchmal könnte es auch einfach ein normaler Mensch sein, der halt ein bisschen drüber ist. Der halt ein bisschen drüber ist, einfach, genau. Wie findest du denn mal so bei dem wichtigsten Aspekt zu Beginn, Tom Ellis als Hauptfigur, wie findest du denn den Teufel als missverstandenen Helden?
Also auch auf die Gefahr hin, mich jetzt an alle Nesseln zu setzen, ich bin kein großer Tom Ellis-Fan. Also am Anfang zumindest habe ich echt eine Weile gebraucht, um mich an ihn in dieser Rolle zu gewöhnen, was natürlich einerseits cool ist, weil das irgendwie was Unerwartetes ist, also dass der die Rolle so ganz anders interpretiert, als man vielleicht einen Teufel auf Erden sehen würde. Aber am Anfang war er mir irgendwie so ein bisschen zu glatt, zu schmierig und ich musste dann erst ein bisschen reinwachsen und inzwischen weiß ich ihn auf jeden Fall auch zu schätzen in dieser Rolle. Aber hast du denn von Anfang an sagen können, ja, voll dein Ding?
Tatsächlich war ich von Anfang an absolut fasziniert von Tom Ellis in dieser Rolle. Ich meine, immer dieses, wie sagt er das? Hello, Detective. Das catcht mich, hat mich von Anfang an gecatcht. Ich finde, dass dieser Mann einfach ein wahnsinniges Charisma hat. Völlig unabhängig davon, was genau für eine Figur er jetzt darstellt, war ich einfach von Anfang an total fasziniert. Ich bin ja normalerweise kein Fan von irgendwie so narzisstisch angelegten und so mimimi missverstandenen Männerfiguren. Aber Tom Ellis, finde ich, spielt das mit so einer Leichtigkeit und so viel Spaß an der Sache gefühlt. Ich meine, er hat ja wirklich fast immer ein Grinsen drauf. Er zieht einen irgendwie oder hat mich irgendwie von Anfang an so vollkommen in die Serie reingezogen mit seiner Art, die er da an den Tag legt. Ja. Deswegen finde ich es umso witziger, dass du das gar nicht mochtest am Anfang.
Ich musste mich da echt ein bisschen dran gewöhnen. Also ich mochte diese Britishness in diesem tiefamerikanischen Hochburg L.A., weil er ist ja Brite und wer es im Englischen guckt, der wird dann auch den britischen Akzent immer raushören. Übrigens, Fun Fact, er war Mitbewohner von James McAvoy, als die beiden zusammen studiert haben und ist auch gut mit ihm befreundet. Na. Und ich dachte, letztens, als ich einen Tweet gesehen habe, wo sie aufeinander Bezug genommen haben, dachte ich, ach, die zwei kennen sich, ist ja witzig. Aber ja, so kommt dann wieder, sieht man, wo die Leute so an unterschiedlichen Ecken des Filmgeschäfts rauskommen. Ne? Jetzt hat Tom Ellis seine Lucifer-Serie.
Ist ja witzig. Was ich auch interessant finde, ist, dass Tom Ellis ja so ganz, ganz, ganz anders aussieht als der Lucifer in den Comics. Also auch äußerlich unterscheiden die sich extrem.
Der ist blond, oder? In den Comics?
Genau. In den Comics war nämlich tatsächlich David Bowie die Vorlage für Lucifer. Und wenn man sich so einzelne Panels, ihr habt gestern mal gegoogelt, wenn man sich da so einzelne Panels ansieht, dann ist unverwechselbar. Es ist wirklich, als hätten sie einfach David Bowie gemalt. Auch so mit verschiedensten David Bowie-Frisuren, die er so über die Jahre hatte. Das fand ich total faszinierend. Und ich kann mir keinen anderen Mann vorstellen als Tom Ellis, der irgendwie weiter weg wäre von dieser, keine Ahnung, dieser genderfluiden, androgynen David Bowie-Art. Das fand ich dann auch schon sehr interessant, wie jetzt so als Gedankenspiel, wie wäre das für dich gewesen, wenn da eine nicht so, wie soll ich sagen, so eine große Männerfigur mit breiten Schultern die Rolle gespielt hätte, sondern ein bisschen androgynerer Mann wie in den Comics?
Gute Frage. Ist schwer zu sagen. Wäre ja wahrscheinlich austauschbar irgendwie geworden, weil es dann halt den Vorstellungen entsprochen hätte. Ich muss dann immer so ein bisschen an diese Serie denken, Konstantin, wo es ja eine Staffel oder so von gab und wo ich mal reingeguckt habe und dachte, nee, der ist so langweilig, der Hauptdarsteller, der hat mich die Serie überhaupt nicht gecatcht und das vielleicht wäre dann vielleicht passiert, dass ich dann gar nicht erst weitergeguckt hätte. Keine Ahnung.
Ja, nicht ganz interessant irgendwie. Gerade mit Konstantin, weil das ja auch genauso wie Sandman hätte ich jetzt gesagt, genauso wie Lucifer, eine bisexuelle männliche Hauptfigur ist, was man ja wirklich nicht oft hat, weder in Comics noch in Serien und Filmen schon gar nicht. Und bei Konstantin haben sie die Bisexualität in der Serie dann rausgenommen, weil sie einfach feig waren und uns mal wieder nichts zugetraut haben. Bei Lucifer haben sie es drin gelassen. Da komme ich aber später noch dazu, dass sie es teilweise nicht sehr geschickt angestellt haben, leider. Aber immerhin haben sie es drin gelassen.
Subtilität kann man Lucifer sowieso nicht vorwerfen.
Ich fand es genau, wie ich vorhin schon meinte, wenn ihr große Lucifer-Fans seid und jetzt mal ins Arrowverse reingucken wollt, weil es da ein Crossover gibt. Das ist nämlich das Crossover-Event, beziehungsweise genau die Folge Crisis on Infinite Earths Part 3.
Es
So.
gehört zu The Flash, oder? Zu der Serie? Ich sehe, da steigt da immer nicht durch. Oder gehört es dann zu allen Serien, wenn es diese Crossover-Episoden gibt?
Die Crossover-Episoden, die gehören schon jeweils jede Episode für sich zu einer einzelnen Serie und werden dann mit der Serie ausgestrahlt. Um das ganze Crossover-Event zu sehen, musst du aber quasi alle Serien, diese eine Folge jeweils von jeder Serie gesehen haben. Also Legends of Tomorrow, The Flash, Supergirl kam ja auch dazu und wie heißt der? Arrow, genau.
Ja, also ich habe leider Arrow nach Staffel 3 und Flash nach Staffel 1 abgebrochen. Da wurde es mir dann einfach zu viel, wo ich dachte, nee, also dafür liebe ich diese ganzen Serien nicht genug, um dann jetzt fünf parallel gleichzeitig zu gucken und dran zu bleiben.
Ja, ich habe Arrow auch nach einer Staffel abgebrochen und bei The Flash bin ich immer noch dran. Das hat irgendwie einfach der Flash hat mein Herz erobert. Der
Ja.
Cast ist super. Das ist eine wahnsinnig liebenswürdige Serie. Ganz anders als Arrow, wo immer alles so möchte gern grimmig ist. Und alle immer so traurig sind die ganze Zeit. Ach, brauche ich nicht. Da lobe ich mir Lucifer, der einfach immer gute Laune hat. Weil ich es vorhin schon angesprochen habe, dann kann ich ja jetzt ganz kurz meinen kleinen Mini-Rant machen. Warum es einerseits sehr cool ist, dass sie die Bisexualität von Lucifer drin gelassen haben, auch die von Maisie Keen, seiner treuen Dämonengefährtin oder zumindest zu Beginn treuen Dämonengefährtin, aber dass sie es nicht immer so ganz gut gelöst haben, weil letztlich ist ja doch natürlich gibt's nur Heterogeschichten im Fokus so und teilweise, ich habe da einen ganz interessanten Artikel gestern bei medium.com gelesen, den kann ich euch auch in den Shownotes verlinken, wenn euch das interessiert. Der hat das so ein bisschen untersucht, was problematisch dran ist, wie die Bisexualität von Lucifer dargestellt wird. Da ging es halt viel darum, dass er schon fast hypersexuell gegenüber Frauen dargestellt wird, als würden die Macher verzweifelt versuchen, dass wir nicht glauben, dass er schwul ist. Weil er ja teilweise schon sehr flamboyante Züge hat, weil er sehr, also weil er vielen schwulen Stereotypen entspricht, weil er extrem viel Wert auf Kleidung legt und immer andere Leute runtermacht, die nicht perfekt aussehen. Er hat so dieses typisch metrosexuelle Aussehen, dieses Unwort, das irgendwann mal aufkam, im Zuge von, glaube ich, David Beckham in den Anfang der Nullerjahre oder so. Und ja, das ist natürlich, und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass Lucifer und Maisie Keen natürlich die beiden Figuren aus der Hölle sind, also das Böse, und dass die beiden bisexuellen Figuren sind und dass dadurch auch immer irgendwie so ein bisschen mit einer Andersheit verbunden ist, was nicht immer negativ sein muss, aber wenn es sich halt durch die ganze Serie zieht, ist das schon ein bisschen tragisch. Esther, wie ist das, also wenn man da jetzt vielleicht mit einem Blick drauf guckt, den diese ganze queere Geschichte nicht ganz so interessiert, und da stelle ich dir jetzt natürlich was, aber ist das was, was einem dann irgendwie irgendwann völlig entgeht, dass es ja auch so ein bisschen eine queere Seite hat, das Ganze?
Ich denke schon, dass es dann schnell untergeht, wenn es nicht in den Vordergrund gerückt ist. Also immer, wenn es dann tatsächlich Szenen gibt, wo es dann mal gezeigt wird, dass er da mit weiß nicht wie vielen Männlein und Weiblein im Bett liegt. Da denke ich dann immer auch, ja, eigentlich, das wäre doch nochmal interessant, das irgendwie auszubauen oder stärker noch zu betonen, aber dass dann vielleicht dann tatsächlich die Serie nicht mutig genug, beziehungsweise sie hat jetzt auch einfach ihre zentrale Love Story, die sie natürlich dann nicht unterwandern will mit weiteren Liebesgeschichten, die dann reingedrückt werden. Ja. Aber bei Mace, ja, bei Mace habe ich ja noch Hoffnungen, dass da endlich mal uns eine schöne queere Liebesgeschichte noch weiter erwartet.
Ja, genau, da kommen, wenn wir dann in den Spoiler-Teil kommen, da kann ich dann auch noch was Positives dazu sagen, weil gerade Mace ist da ein ganz absolut, also meine Lieblingsfigur, eine absolut faszinierende Figur. Was ich auch in dem Artikel gestern gelesen habe, was ich super lustig fand, dafür muss man aber natürlich Queer Eye kennen, dass Lucifer hundertprozentig und im Alleingang Queer Eye moderieren könnte. Und das passt wie die Faust aufs Auge. Das finde ich extrem witzig. Esther, was hast du denn noch so für Punkte, die Lucifer vielleicht ein bisschen einzigartig machen oder abheben von anderen Serien?
Außer, dass die Staffeln stark wechseln im Sinne von Sachen anders machen, fällt mir jetzt spontan erstmal nichts groß ein, aber es ist schon witzig, wenn man sich die einzelnen Staffeln anguckt, wie unterschiedlich sie an ihre Erzählung rangehen. Also die erste Staffel hatte zum Beispiel 13 Episoden, war irgendwie so die Einführung der Teufelsfigur. Dann hatten sie aber gemerkt, das hat Erfolg, dann haben sie es richtig breit getreten, die Erzählung, und immer nur so ein paar Fünkchen Informationen eingestreut. Dann hat man gemerkt, in Staffel 3 lassen die Quoten nach, weil die Leute das anscheinend dann zu breit getreten war, oder zumindest ging es mir so. Dann haben sie es wieder gestrafft in Staffel 4. Also so ein bisschen diese Art, wie die Serie sich selber strickt oder in ihrer überspannenden Erzählung voranbringt, die ist schon sehr einzigartig für mich zumindest.
Das heißt, das macht eher den Anschein, als würden sie nur von Staffel zu Staffel denken, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man jetzt auch vielleicht greifen wir jetzt dann schon zu weit vor, aber gerade auch die fünfte sollte ja zum Beispiel die letzte Staffel sein. Und dann gab es wieder Aufschrei natürlich von den Fans, die nicht loslassen können. Und dann wurde jetzt spontan im Frühjahr die sechste Staffel noch bestellt. Und dann hat man richtig gemerkt, wie auch die Showrunner, die gerade die Serie lenken, völlig überfordert waren. Und sagten, wir haben jetzt hier ein perfektes Ende geschrieben, was machen wir jetzt mit Staffel 6? Und dann, weiß ich nicht, eine Woche später zu sagen, ja, wir haben uns jetzt was ganz Tolles für Staffel 6 ausgedacht. Wir werden einfach ein riesiges Finale machen, wo alles, was wir in Staffel 5 nicht schön auserzählen konnten, jetzt nochmal richtig auserzählt wird. Wo ich dann denke, ja, will ich jetzt 16 Folgen nochmal ein sehr, sehr breit getretenes Ende sehen? Ich weiß es nicht, ja.
Für die super über mega Fans ist es natürlich cool, da, wenn er nochmal zurückkehrt. Meiner Meinung nach hätte es auch schon nach Staffel 4 gereicht, ehrlich gesagt. Wenn sie da schon irgendwie mehr Richtung Ende gegangen wären, dann am Ende der vierten Staffel. Ja, da bin ich auch tatsächlich gespannt, vor allem, wenn es eh schon mit so einem tollen Ende endet, eine Staffel, ob dann überhaupt noch der Wunsch da ist, dass man sich jetzt mental überhaupt noch auf eine neue Staffel einstellen will. Hm. Das bezweifle ich, glaube ich, so ein bisschen. Ich finde aber Lucifer eigentlich viel auffälliger nicht die Unterschiede zu anderen Serien, sondern die Gemeinsamkeiten mit anderen Serien. Du meintest ja Supernatural schon vorhin, dass es halt natürlich den Umständen entsprechend kann eine Serie, die mit Engeln, Himmel und Hölle hantiert, gar nicht drum herum kommen, sehr viel, was in Supernatural schon abgehandelt wurde, mit aufzunehmen, weil Supernatural gefühlt einfach alles.
Das ganze himmlische Personal schon mal durchmarschiert ist, da gab es dann einen Michael und einen Gabriel und Raphael und wie sie alle heißen, die Erzengel.
Ja, das finde ich auch total faszinierend. Das ist, mich fasziniert das einfach so, wie diese Serie Lucifer, die auf den ersten Blick gar nichts Besonderes hat, außer vielleicht eben ihre Darsteller und die Chemie der Darsteller und eben gerade Tom Ellis als schon sehr sonderbare Inkarnation von Lucifer, dass die halt so eine krasse Anhängerschaft entwickelt hat. Esther, vielleicht kannst du ja mal einen Überblick geben, was es denn, wir haben schon so oft drüber geredet, jetzt auf sich hatte mit der Absetzung und der Wiederbelebung und was da alles passiert ist.
Ja, also wir hatten ja schon erzählt, genau nach Staffel 3 sollte sie abgesetzt werden. Davor wurde sie bei Fox Networks in den USA ausgestrahlt und von Warner Television produziert. Und dann haben die wirklich gemerkt, okay, jetzt die Quoten sinken so weit, das ist für sie nicht mehr haltbar. Und dann haben sie einfach gesagt, nö, jetzt ist Schluss nach Staffel 3. Das Problem war, dass in Staffel 3 ein riesig, riesig, riesig großer Cliffhanger war, auf den alle gewartet hatten, drei Staffeln Lucifer lang. Und das war dann natürlich sehr hart für die Fans, die natürlich auch vorher schon protestiert haben. Und dann haben sie noch 2 Staffeln hinterhergeschickt später, wo sich dann aber rausstellte, das waren nur so ein paar Füller-Episoden, die sie vorproduziert, aber nicht ausgestrahlt hatten. Das heißt dann...
Folgen. Du hattest gerade Staffeln gesagt, sorry, nur, dass nicht zu Verwirrung kommt. 2 Folgen waren es.
2 Füller-Episoden, genau, die sie noch nachgetreten hatten quasi in Staffel 3. Diese Staffel 3, ich glaube jetzt 25 oder 26 Episoden oder so hat. Und das war natürlich dann noch unbefriedigender, dass sie dann nochmal was nachgeschossen haben, was gar nichts mit diesem Ende, was man nur sehen wollte, zu tun hatte. Also zwischendurch war dann die Hoffnung da gewesen, vielleicht sind diese 2 Folgen dann zumindest irgendwie ein Ende, was sich noch ausgedacht haben. Und dann sind aber die Showrunner shoppen gegangen mit der Serie und haben rumgefragt, ob nicht jemand Lust hat, die zu übernehmen. Und da haben sie dann Netflix relativ schnell gefunden. Und ja, da ist es dann hingewandert und das ist dann die große Netflix-Erfolgsgeschichte, dass jetzt Lucifer international bei Netflix ist, wie gesagt in Deutschland bei Amazon Prime, aber von Netflix produziert. Also alle Amazon-Gucker, die sich immer wundern, was das Netflix-Logo davor macht, ist es da? Ich glaube ja, ne? Daran liegt das. Und jetzt bei Netflix hat die Serie wirklich richtig, richtig viel Erfolg. Also dieses Jahr zum Beispiel wurde gerade vermeldet, dass der Start von Staffel 5a der erfolgreichste Serien-Netflix-Start überhaupt war in den USA.
Krass.
Ja. Mhm. Und ich überlege auch mal, also weil du gesagt hast, dass Lucifer jetzt nicht irgendwie was besonders macht in dem Sinne, warum der Erfolg da so trotzdem so anhält. Und ich denke tatsächlich, dass nicht, also wir gehen immer von uns aus, dass zumindest ich zum Beispiel, ich will möglichst einen Handlungsbogen, der sich von Episode zu Episode immer weiter entfaltet und komplizierter wird und so. Mhm. Aber viele Leute hängen ja auch an diesem alten TV-Format, dass man einfach mal einschalten kann und so eine Serie zwischendurch gucken, wo jetzt vielleicht nicht viel passiert, aber wo man einen Fall hat, bei dem man sich mal ganz gut unterhalten fühlt und dann auch zum nächsten weitergehen kann. Und das bedient halt Lucifer, diese Sehnsucht nach dem alten TV-Gefühl, die da noch drinsteckt, weil man halt diese Ermittler-Position hat, die da verfolgt wird und immer nur so ein bisschen weitere inhaltliche Sachen voranbringen, die Serie, die jetzt, wo man drauf warten muss, ja.
Ja, das finde ich ganz interessant, weil genau über den Punkt habe ich auch nachgedacht, ob Lucifer das, ob Lucifer genau das bedient. Bei mir ist es nämlich so, dass Lucifer das eben nicht macht und da irgendwo dazwischen hängt. Also Lucifer ist nicht wie Supernatural oder The Blacklist, wo du wirklich jedes Mal, jede Staffel, jedes Jahr, 22 Folgen, immer Case of the Week, immer ein Arc, der kaum eine Rolle spielt, in ganz vielen Folgen hast und nie irgendwas aufgelöst wird. Und Lucifer macht das halt teilweise, aber auch nicht so wirklich, habe ich das Gefühl. Es ist halt nicht so gestreckt wie andere Case of the Week-Serien.
Zumindest jetzt in Staffel 4 und 5 nicht mehr. Also ich glaube, ja, wenn man zurückgeht und sich Staffel 1, 2, 3 nochmal anguckt, da wird es noch viel stärker spürbar sein. Und Netflix hat jetzt halt diesen Brückenschlag geschaffen, dass sie einerseits wissen, okay, wir brauchen irgendwas, wo die Leute dranbleiben und wissen wollen, wie es weitergeht. Aber sie können natürlich jetzt Lucifer nicht umkrempeln und eine völlig neue Serie draus machen, weil die Leute sich natürlich in diese eine Serie verliebt haben, die Fans, und die gerettet haben wollten und jetzt nicht eine völlig neue Version davon haben wollen.
Ja, das finde ich ganz spannend. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, aber tatsächlich mochte ich Staffel 1, 2 und 3 viel, viel mehr, weil das viel mehr dahin plätscherte. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich brauche auch den Ausgleich zwischen Serien, die ich mit voller Aufmerksamkeit gucke, und Serien, die ich einfach nicht mit voller Aufmerksamkeit gucken muss, weil es geht auch einfach nicht immer, wenn man so viel guckt wie wir.
Ja, dann kann ich ja schon mal auf die Zahlen gucken, weil wir haben bei Instagram euch gefragt, welche Staffel ihr denn für die beste haltet. Und da ist echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen entstanden. Also ganz vorne mit den meisten Nennungen ist die Staffel 4. Die ist tatsächlich auch meine Lieblingsstaffel, weil sie einfach in 10 Folgen schön kondensiert einen Storybogen schlägt, mit ein bisschen der Ermittlung, was man so haben will, aber für mich halt eine Story erzählt. Aber kurz danach, mit nur einer Stimme weniger, ist Staffel 1, die einfach dieses Prinzip, dieses Case of the Week, der ermittelnde Teufel einführt. Beziehungsweise, weil da auch, wie zum Beispiel Beck GR schreibt, die erste, da haben die Charakter noch die meisten Geheimnisse. Also, wo man halt die Leute noch kennenlernt. Und danach kommen dann die nächsten Stimmen auf Platz 3, die dritte Staffel, was ich auch sehr interessant fand. Weil es für mich zum Beispiel so mit die längste halt auch war, wo es langsam nur voranging. Und die wenigsten Stimmen hat Staffel 2 Fans interessiert.
Ich glaube, Staffel 2 mochte ich auch am wenigsten tatsächlich. Ja. Genau, ich glaube, dann können wir eh langsam, wenn du die Staffeln schon so schön aufgedröselt hast, langsam zu den Staffeln übergehen. Eine Sache wollte ich noch sagen zu der Petition, die ich sehr lustig fand. Es trendete ja der Hashtag Save Lucifer. Und tatsächlich heißt in Staffel 4 die 9. Episode auch Save Lucifer, um da nochmal so den Bogen zu der Fan-Rettung zu schlagen, die da einfach so dermaßen auf ihre Trommeln gehauen haben, dass dass irgendwer aufgehorcht, also Netflix, und die dann gekauft hat. Und was ich auch sehr lustig fand, war, dass nicht nur der Hashtag Save Lucifer, sondern auch der Hashtag Pickup Lucifer getrendet hat. Und der ist ja extrem super doppeldeutig im Hinblick auf kauft Lucifer die Serie und schleppt Lucifer den Teufel ab. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir langsam in den Spoilerteil über, oder? Das macht mehr Sinn, wenn wir über die einzelnen Staffeln reden.
Ich glaube auch, ja.
Ja, genau. Also an alle, die Lucifer, die sich denken, ja, okay, ich habe jetzt Lust bekommen, die Serie zu gucken, dann solltet ihr wahrscheinlich hier Schluss machen, wenn ihr nicht spoilerresistent seid, und könnt dann einfach später, wenn ihr es durchgebinged habt, nochmal einschalten und euch anhören, was wir dazu zu sagen hatten. Allen anderen empfehle ich einfach dran zu bleiben, weil jetzt wird's dann richtig interessant. welche Staffel meintest du vorhin noch, ist deine liebste, die 4.,
die
4.,
ne? Die erste Netflix-Staffel, ja.
Ja, ich habe, kannst du dich noch erinnern, ab wann dich die Serie hatte?
Du meinst generell, ab wann ich sagte, ich will weitergucken, oder?
Ja, ab wann du das Gefühl hast, das ist eine Serie, die gucke ich jetzt auch wirklich?
Boah.
Schwere Frage.
Es ist schon bei mir so lange her, weil ich 2016 halt also rauskam mit Staffel 1 anfing. Nee, hattest du so einen Moment, so einen Erleuchtungsmoment?
Ich glaube, bei mir war das in Staffel 1 tatsächlich schon so. Ich habe einige Episoden auf jeden Fall gebraucht, aber als dann nach und nach ein paar Geheimnisse so in der Mitte zur ersten Staffel gehüllt wurden, als Lucifer hat ja dann irgendwann langsam entdeckt, dass Chloe ihn verwundbar macht und so, da kamen dann irgendwie so ein paar Komponenten dazu, wo ich mir dachte, okay, jetzt ist der übergeordnete Arc quasi interessant genug, dass ich dranbleibe und mir auch diese ganzen Case of the Week-Folgen angucke. Wirklich richtig gut fand ich tatsächlich dann die 3. und 4. Staffel, aber ich mochte die 1. Staffel auch für sich genommen. Also jetzt, wenn man mal die übergeordneten Arcs anguckt, fand ich die 4. auch super. Dieses Dahinplätschern von Staffel 1, 2 und 3 hat mir dann aber irgendwie gefehlt.
Ja, an der 1. mochte ich, glaube ich, auch am meisten so dieses Geheimnis, was Lucifer ja hat, dass er der Teufel ist, aber dass er halt anders als andere Superhelden oder Geheimniskrämer dieses Geheimnis überhaupt nicht versteckt, sondern es immer ausspricht und eben nur keiner glaubt, weil er ja immer die Wahrheit sagt. Und das macht einen Charakter schon irgendwie interessant. Das ist so ein bisschen, ja, was Besonderes gewesen.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, und jetzt habe ich es im Kopf gerade zusammengebracht, warum Lucifer und Blacklist mich so sehr aneinander erinnern. Es ist nicht nur wegen Case of the Week, sondern weil beide Hauptfiguren nicht lügen.
Ach.
Ja, Raymond Reddington, also hier von dem großartigen James Spader gespielt, der schwer kriminelle, wie nennt man das? Großkriminell? Nee, ihr wisst, was ich meine. Der sehr kriminelle auf der FBI Most Wanted Liste auf Platz 1 Mensch. Raymond Reddington ist ja der Hauptcharakter von The Blacklist und der lügt nicht. Er hat wahnsinnig viele Geheimnisse und redet sich manchmal auch ganz, ganz faszinierend raus. Also für alle Rhetorik-Fans ist die Serie wirklich empfehlenswert. Aber er lügt nicht. Er lügt nie. Und das ist halt total faszinierend, weil man alles für bare Münze nehmen kann, was er sagt. Genau wie Lucifer. Das ist schon ein cooler Aspekt tatsächlich, ja. Und wenn wir jetzt so die einzelnen Staffeln angucken, kommen ja auch, eigentlich in fast jeder Staffel, kommen ja auch neue Figuren dazu. Vielleicht reden wir ja erst auch noch mal ein bisschen über die Figuren, die meiner Meinung nach ja spannender sind als die Handlungsstränge. Oder geht's dir da anders?
Ja, tatsächlich, wenn ich mir so die Staffeln angucke, dann kann ich auch nur noch ein paar Stichpunkte so einzeln zu den einzelnen Staffeln sagen. Aber die Charaktere, was die durchmachen oder wie die sich wandeln, ist sehr viel interessanter für mich.
Ja, für mich auch. Wer ist dein Lieblingscharakter, Esler?
Schwer zu sagen. Also die Kinder haben ja natürlich immer einen Kinderbonus, wenn sie gut schauspielern können. Deshalb Trixie ist schon super. Sehr schade, dass sie jetzt in der letzten Staffel nicht mehr so viel dabei war, aber wird wahrscheinlich auch älter und muss zur Schule, keine Ahnung. Und ja. wenn man die Kinder außen vor lässt, dann würde ich sagen Ella, die forensische Mitarbeiterin der Polizei, weil sie einfach so ein Sonnenschein ist und so eine Wärme in die Serie reinbringt. Und immer wenn sie auf dem Bildschirm erscheint, dann gucke ich zuerst, was sie für ein T-Shirt anhat, weil es da immer irgendeinen Witz versteckt gibt. Die hat wunderschöne T-Shirts, ja.
Ja, krass. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ich finde, dass die weiblichen Charaktere, also abgesehen jetzt von Lucifer, die weiblichen Charaktere, von denen es auch mehr gibt, bedeutend spannender sind als die männlichen. Hm. Ich finde nämlich Dan und Amanda Deal und auch die anderen, die dann so für eine Staffel da waren, so wie Marcus Pierce, der sich dann ja als Kane rausgestellt, also als Kain, der Kain von Kain und Abel rausgestellt hat, die bleiben, finde ich, im Gegensatz zu den Frauenfiguren meistens ziemlich blass. Hattest du da auch das Gefühl?
Ja, zumindest habe ich das Gefühl, sie kriegen keine wirklich interessanten Storylines, also von Lucifer jetzt mal abgesehen, der natürlich da viel durchmacht, aber gerade Dan, was der in den letzten Staffeln irgendwie so rumgedümpelt ist, da habe ich mich fast ein bisschen drüber aufgeregt, dass ich dachte, man, mit dem kann man so viel anstellen. Der wurde in der zweiten Staffel so eingeführt als tatsächlich jemand, der ein korrupter Polizist war und sich dann irgendwie da rehabilitieren musste und jetzt, ist er irgendwie in seiner Trauer über den Verlust von Charlotte gefangen und macht nichts mehr. Da müssen sie noch was nachlegen bei ihm.
Ja, und wird halt auch, wenn wir, also, na gut, über Staffel 5 reden wir nachher. Für Staffel 5 wollen wir euch tatsächlich jetzt noch nicht spoilern, falls ihr Staffel 1 bis 4 gesehen habt, aber noch keine Zeit hattet, Staffel 5 zu gucken.
Da gibt's dann nochmal also eine extra Spoilerwarnung, ja, zu Staffel 5.
Genau, da gibt's dann, das hatte ich vorher vergessen, da gibt's dann nochmal eine extra Spoilerwarnung. Ein Charakter, also tatsächlich finde ich, der Charakter, der am meisten Screentime hat, aber am langweiligsten ist, meiner Meinung nach, ist Chloe.
Ja.
Detective Chloe Decker. Ich finde, sie geht einfach gegenüber Lucifer total unter.
Ja. Sie ist irgendwie da und soll jetzt diese große Faszination für ihn sein, aber natürlich wird sie als Gegenpol aufgezogen zu Lucifer, die aufrechte Polizistin, die ihren Job machen will, aber dadurch hat sie halt selten was wirklich Interessantes zu tun, ja.
Ja, sie fungiert halt so ein bisschen als, sie fungiert halt einfach als Gegenpol zu dem überschwänglichen, super euphorischen, naturell Lucifer, der immer nur Party und Sex und was auch immer für Sachen im Kopf hat, und sie ist halt die bodenständige, realistische, harte Polizistin, die da so mit beiden Beinen im Leben steht. Das wird aber auch gar nicht wirklich so verhandelt. Sie funktioniert einfach als sehr nüchterner Gegenpol, und das ist natürlich dann wahrscheinlich eine undankbare Rolle, wenn man immer so nüchtern sein muss.
Ja, ja. Selbst wenn sie irgendwie mit so ein paar Facetten ausgestattet wird, dass man sagt, sie hatte eine Pornokarriere oder war in irgendeinem Erotikfilm vorher.
Stimmt!
Es kommt dann aber auch nur ab und zu mal so punktuell wieder hoch, wo man denkt, ach ja, jetzt können wir es gerade in der Geschichte gebrauchen, jetzt erwähnen wir das nochmal. Ja.
Ja, tatsächlich. Meine Lieblingsfiguren sind ja tatsächlich Maze, also Mazekeen, die dämonische Begleiterin von Lucifer, und Linda, Dr. Linda Martin, die Therapeutin. Und die beiden haben ja auch immer mehr und mehr miteinander zu tun, und auch in Staffel 5 kommen wir noch dazu, eine schöne gemeinsame Storyline, wie ich finde. Und ich finde, das sind einfach zwei absolut faszinierende und auch sehr, wie soll ich sagen, also auch Frauenfiguren, die ich so in der Form, glaube ich, nicht wirklich gesehen habe irgendwo anders. Gerade die Psychotherapeutin oder Psychologin dann wahrscheinlich, wenn sie Frau Doktor ist, Dr. Linda Martin, zu der immer alle kommen mit ihren Problemen. Und sie dann immer versucht, das irgendwie so ein bisschen zu handeln und nicht die Geduld zu verlieren mit dem ganzen Kindergarten um sie herum quasi. Wie bist du mit Linda warm geworden, Esther?
Ja, tatsächlich fand ich sie am spannendsten, weil sie ja die also in dem Zusammenhang, wo Lucifer, wo es um Lucifers Identität geht, geht, weil sie ja die erste ist, die wirklich erfährt oder den Bildbeweis bekommt, der Teufelsvisage. Und dann auch damit erstmal umgehen muss, was ich schön fand, dass es jetzt nicht einfach akzeptiert wird, sondern dass die dann erstmal auch verstört ist davon. Und bei Mace und bei Linda finde ich es wirklich interessant, dass sie sich zu so Figuren mit einem eigenen Existenzrecht entwickeln. Also sie fangen an als Dämonin, die für Lucifer arbeitet und als Therapeutin, die Lucifer betreut. Aber sie lösen sich dann im Laufe der Staffeln davon und bekommen eigene Storylines und eigene Ambitionen, was sie eigentlich erreichen wollen oder was sie eigentlich machen auf der Erde. Und das hat mich dann schon erstaunt, weil häufig so Nebenfiguren in so Procedural-Serien dann einfach Nebenfiguren bleiben, die man nur auftauchen, wenn der Hauptcharakter sie braucht.
Ja, das stimmt. Und gerade bei, ich meine natürlich bei Linda, die ja dann gemeinsam mit Amenadiel ein Kind bekommen in Staffel 4 und Maisie Keen, die sich in Eve verliebt in Staffel 4 und die ganze Zeit drauf und dran ist, ihre Liebe zu gestehen. Das finde ich auch schon ziemlich cool, dass die da beide so große Storylines bekommen haben, wo die auch völlig unabhängig von Lucifer funktionieren, nämlich, also die gar nichts mit Lucifer an sich zu tun haben.
Ja, genau.
Und gerade bei Mace, weil ich vorhin meinte, dass die Bisexualität von Lucifer und Mace nicht so gut gehandelt ist, wenn ich mich recht erinnere, Esther, korrigiere mich, falls ich mich falsch erinnere, Mace verliebt sich ja in Staffel 4 dann in Eve.
Genau.
Also Mace liebt Eve, liebt Lucifer. Das ist so ein bisschen so ein Dreieck. Eve hängt so ein bisschen Lucifer nach und Mace entwickelt halt wirklich tiefe Gefühle für Eve, also die Eva aus Adam und Eva, die dann auch auftaucht im L.A. der 2010er Jahre.
Was dadurch verkompliziert wird, dass Eve auch so tut, als würde sie Mace lieben, um Lucifer eifersüchtig zu machen. Also große, verschrubbelte Gefühlswelt, die da aufgemacht wird.
Und das ist nämlich, diese Storyline ist das erste und bisher einzige Mal in Lucifer, dass queere Gefühle wirklich tief und innig im Fokus stehen. Und es ist natürlich sehr schade, dass daraus nichts wird. Und Mace knabbert ja auch in Staffel 5 noch sehr daran. Aber es ist das erste Mal, dass quasi die queere Seite von der Figur genauso ernst genommen wird wie die heterosexuelle Seite. Und das, deshalb mochte ich diese Storyline auch wirklich sehr, sehr gerne. Weil Mace, die immer damit hadert, dass sie keine Seele hat, was ich eh nicht ganz verstehe, weil sie wirkt sehr, als hätte sie eine Seele,
ja,
oder?
Eigentlich hat sie irgendwie ein Innenleben und Gefühle und was macht die Seele nur aus, ja?
Wollte ich dich eh fragen, was glaubst du, würde die Seele ihr noch zusätzlich geben? Weil ich finde, sie wirkt nicht anders als die anderen Charaktere, außer dass sie ein bisschen abgebrühter ist.
Ich habe mich auch schon gefragt, ob sie dann einfach menschlich werden würde, wenn sie eine Seele erhält, also dass sie diesen Dämonenstatus nur ablegt. Ich weiß es nicht.
Das könnte natürlich sein, ja, tatsächlich. Aber wer weiß genau? Wer weiß das schon so genau? über wen wir jetzt auch gar nicht wirklich geredet haben, ist Amenadiel, also gespielt hier von D.B. Woodside, den manche Fantasy-Fans vielleicht noch aus Buffy kennen. Der bleibt, finde ich, von allen Charakteren noch blasser als Chloe. Oder hast du ein Herz für den Bruder von Lucifer?
Nee, leider wurden ihm noch nicht genug, meiner Meinung nach, Facetten gegeben, die ihn richtig interessant hätten machen können. Also in Staffel 5, da reden wir dann später noch, hat er eine Episode, die mir ganz gut gefallen hat, wo er noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Aber ansonsten ist er halt genau wie Chloe das Erdengegenstück zu Lucifer. Es ist eher der aufrechte Engel im Himmel, der eigentlich ihn immer auf die rechte Bahn lenken will. Und ja, so Figuren, die halt immer artig und brav und regeltreu sind, die sind halt immer nicht die interessantesten.
Ja, die nüchternen Figuren wie Chloe und die regeltreuen wie Amenadiel, es ist sehr undankbar. Es sind sehr undankbare Figuren für die Schauspieler auch so ein bisschen. Aber gut, Das mit Staffel 5, die eine Folge, weiß ich, was du meinst, die fand ich auch ganz toll. Ich glaube, dann können wir eh einfach zu Staffel 5 springen.
Ja, vielleicht kurz grätsch noch mal rein, weil wir natürlich auch wieder auf Instagram gefragt haben, was denn eure Lieblingsfiguren sind. Und Überraschung, Überraschung, natürlich ist Lucifer ganz, ganz, ganz abgeschlagen weit vorn. Da gab es dann so Antworten wie Lucifer da oder der Teufel höchstpersönlich, natürlich von Dominik Kirsch 84. Und danach wird dich freuen, dass dann auch Mace Mazikeen viel genannt wurde.
Yes.
Und dann kommen Ella, Trixie und sogar Chloe gleich auf. Also es gibt offenbar auch Chloe-Fans, was natürlich erfreulich ist. Und die Figuren, die eher abgeschlagen sind, sind dann so Leute wie Linda, Amenadiel und Dan. Nur ein, das fand ich sehr süß, ein Nutzer oder Nutzerin, ich weiß nicht, Waldkauz, hat dann extra seinen Namen vollständig ausgeschrieben, nämlich Daniel Dan Espinosa in Klammern Detective Arsch.
Detective Arsch oder Duschbär.
Also es gibt
Detective
auch, Dusche. Es gibt auch Dan-Fans da draußen, was mich sehr freut, weil Kevin Alejandro ist eigentlich auch ein spannender Schauspieler. Also ich habe ihn zum ersten in True Blood gesehen, da war er nämlich der Love Interest von Lafayette. In Arrow ist er auch mal vorbeigeschaut und jetzt bei Lucifer mal gucken, ob er da noch mehr zu tun bekommt.
Ich hoffe es tatsächlich auch, weil ich ihn wirklich sehr mag und ich fand es ein bisschen schade, wenn Spoilerwarnung jetzt für Staffel 5, wir gehen jetzt zu Staffel 5 über, fand es schade, wie Dan instrumentalisiert wurde in Staffel 5 und dann gar nicht weiter auf ihn eingegangen wurde.
Das fand ich echt schade.
Ja, genau. Aber fangen wir doch mal generell an mit der neuen fünften Staffel. Also alle, die sie noch nicht gesehen haben und noch gucken werden, wenn ihr keine Spoiler wollt, dann müsst ihr jetzt diesen Teil überspringen. Wenn ihr spoilerresistent seid, bleibt sehr, sehr gerne dran. Wir haben noch ein bisschen was zu sagen. Esther, du hast ja einen Text geschrieben, dass in Staffel 5 die Fehler der Serie endlich zur Stärke werden. Vielleicht kannst du da nochmal darauf eingehen.
Ja, also ich sollte vielleicht sagen, dass mir die Staffel 4 natürlich immer noch ein bisschen besser gefällt, weil sie einfach noch kondensierter ist. Und Staffel 5 hat jetzt natürlich wieder 16 Episoden, wobei wir nur 8 erstmal gesehen haben. Und da kommen dann wieder so ein paar Füller-Episoden dazu, wo das alles ein bisschen länger dauert, was meine Ungeduld dann befeuert. Aber einige Sachen haben mir eben doch gefallen, wie zum Beispiel bei Staffel 5, dass jetzt wirklich die Serie auch sehr Meta wurde, im Sinne von, dass sie zurückgeschaut hat und geguckt hat, was wurde denn in der Vergangenheit eigentlich an mir kritisiert, an mir als Serie. Und da gab es dann zum einen diese Lucifer und Chloe-Sache, die wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben. Da gibt es nämlich in Episode, lass mich kurz nachgucken, das war die dritte, die hieß Diablo. Da gibt es ja diese TV-Serie als Set, die Lucifer und Chloe besuchen und da so ihre Ebenbilder treffen, weil irgend so ein Drehbuchautor sich offenbar Lucifers Erzählungen zum Vorbild genommen hat, um eine Serie draus zu machen. Und da fällt dann zwischendurch so ein Satz, wo jemand sagt, die Detective, die heißt da irgendwie anders, Dancer in der Episode, die ist ja eigentlich nur da, um Lucifer irgendwie gut dastehen zu lassen, hat nicht viel zu tun, hat irgendwie die hat da sogar eine Stripper-Vergangenheit noch, also haben sie noch ein bisschen eine Schippe draufgelegt. Und im Prinzip zeigt diese Episode genau das, was man Lucifer wirklich vorwerfen kann, dass Chloe immer nur seine Stichwortgeberin ist und zeigt es da als in dieser Episode, so ist es übrigens und wir sind uns dessen bewusst und hoffen, das auch irgendwie zu ändern. Und tatsächlich macht die Serie das dann auch in den nachfolgenden Episoden, zumindest habe ich das dann so gesehen, dass sie dann halt Chloe auch mal in andere Settings steckt, als immer nur an die Lucifer-Seite. Nämlich lässt sie am Anfang mit Mace mal zusammenarbeiten in polizeilicher Mission oder stellt ihr dann mal Detective Amenadiel zur Seite. Und das fand ich schon erstaunlich, dass sie das tatsächlich so offen ansprechen, weil man natürlich schnell dann auch die Stars vor den Kopf stoßen könnte, dass man sagt, ja, Tom Ellis ist der Star und Lauren German ist halt Lauren German, ne, als Chloe. Naja.
Ja, ich finde das ganz interessant, weil tatsächlich mochte ich Chloe in der ganzen Serie am allermeisten, als sie dann gegen Ende der 5a Staffel, wenn ich mich recht entsinne, war das gegen Ende, Lucifers Mojo klaut, unter Anführungszeichen. Und sie dann plötzlich diejenige ist, die mehr Macht hat als Lucifer. Und das fand ich echt super gelungen, diesen Machtwechsel oder diesen Rollentausch, den die beiden da irgendwie vollzogen haben, wo Chloe zum ersten Mal diejenige war, die dazu gezwungen war, Rücksicht auf Lucifer zu nehmen, weil ansonsten war es immer umgekehrt, quasi. Und das fand ich richtig toll.
Das fand ich auch echt gut als Positionswechsel, auch wenn es natürlich nicht lange beibehalten wurde, aber einfach, um sie mal die Rollen wechseln zu lassen. Und überhaupt, auch dass sie tatsächlich jetzt in Staffel 5a Chloe und Lucifer wirklich, wirklich zusammengebracht haben, hat mich dann doch auch erstaunt, weil die Serie natürlich auch diesem Will they, won't they, werden sie zusammenkommen oder nicht, fußt. Und das jetzt heißt,
endlich haben sie Sex.
Endlich haben sie Sex, genau. Da das jetzt einzubringen, obwohl wir wissen, dass noch eine zweite Hälfte der fünften Staffel kommt und jetzt inzwischen auch noch eine sechste Staffel. Da mal gespannt, wie sie das dann aufrechterhalten, die Spannungen zwischen den Zweien, wenn sie jetzt tatsächlich in eine Beziehung gesteckt werden.
Tatsächlich. Wobei ich sagen muss, dass dieses Will They, Won't They von Lucifer und Chloe nicht das ist, warum ich dran geblieben bin.
Aber es ist schon, also wenn ich zumindest mich selber angucke, dann ist es schon so, dass man immer denkt, ja, jetzt stehen sie kurz davor und dann wurde es doch nochmal zurückgenommen. Es ist schon irgendwie eine Triebfeder zumindest, die Serie irgendwie voranbringt, auch in ihrer Erzählung oder eben auch nicht voranbringt, wenn man dann auf der Stelle tritt.
Das stimmt tatsächlich. Bei mir, also ich kann auch voll verstehen, dass man bei solchen Dynamiken gar nicht will, dass das aufgelöst wird, weil die Serie dadurch auch irgendwie einen gewissen Reiz verliert, wegen dem man einschaltet. Ich glaube, im Falle von Lucifer hat es mich tatsächlich schon ziemlich genervt.
Ja, das stimmt.
Ich, Staffel 1 bis 3, finde ich, hat das funktioniert, weil das generell alles mehr ausgewalzt wurde. Es wurde alles ausgewalzt. So Staffel 4 war dann auf einmal so komprimiert und irgendwie hat es nicht mehr dazu gepasst, dass diese Storyline länger ausgewalzt wird. Deswegen bin ich sehr froh, dass sie in Staffel 5 endlich Sex hatten. Geht's auch gar nicht darum, dass sie zusammenkommen. Mir geht's nur darum, dass sie endlich Sex haben.
So. Übrigens auch einer der Punkte, weil wir euch auch natürlich gefragt haben, was euch an Staffel 5 gefallen hat. Ganz, ganz vorne mit dabei ist Chloe und Lucifer endlich zusammen. Deckerstar, Sex, Mojo. Das hat euch auf jeden Fall zugesagt. Und ja, umso interessanter, was sie jetzt finden im weiteren Verlauf, um die zwei noch irgendwie Reibungen haben zu lassen oder die Story dann weiterzuentwickeln. Also ich hoffe, jetzt kommt nicht als nächstes Kind und Hochzeit, was so die Standardentwicklung wäre.
Ja, ja. Oh. Ich, wenn sie es klug machen, dann nehmen sie das einfach ein bisschen in den Hintergrund jetzt für die zweite Hälfte der fünften Staffel. Also das würde ich mir zumindest wünschen, ne? Können nachher noch mehr über 5b reden. Aber ich finde das immer ganz clever, wenn Serien wie zum Beispiel Brooklyn Nine-Nine hat das, finde ich, extrem gut gelöst. Ein kleiner Spoiler für Brooklyn Nine-Nine. Ich muss das aber jetzt kurz anbringen, weil es einfach so ein guter Vergleich ist. Natürlich kommen Jake und Amy irgendwann zusammen, die beiden Hauptdarsteller. Und es ist viele Staffeln, fragt man sich, oh, wann ist es endlich soweit? Es ist klar, dass die irgendwann zusammenkommen, so. Aber sobald sie zusammen sind, stehen die Beziehung der beiden nicht mehr im Fokus. So, dann werden andere Storylines in den Fokus gerückt und man sieht die beiden, wird halt irgendwie normalisiert, ja, die sind jetzt zusammen. Und das finde ich sehr clever gelöst, wenn man dann halt fähig ist, gute andere Storylines irgendwie so in den Fokus zu bringen. Das hoffe ich mir tatsächlich für Lucifer auch. Oder dass sie es halt sehr positiv machen und die beiden irgendwie sich zu neuen Höhen beflügeln oder so und da irgendwas Neues entsteht, mit dem sie nicht gerechnet haben, wie dieser vermeintliche Mojo-Tausch zum Beispiel.
Ja, ja. Also ich vermute eher, dass jetzt nochmal ein Tief kommt in der Beziehung, was ja schon so ein bisschen angedeutet wurde am Ende von Staffel 5, weil ja da auf einmal Lucifer auch in ihrer Gegenwart unverwundbar wurde. Was natürlich andeuten könnte, dass jetzt da irgendwie so eine Verbindung gelöst wird und die sie erst neu wieder aufbauen müssen, wer weiß. Aber ich traue Lucifer dann doch nicht zu, dass, was ja tatsächlich manche Serien machen, dass sie zwei Charaktere zusammenbringen, die lange zusammen gepusht wurden und dann wird festgestellt, ups, nö, wir passen doch nicht zusammen, nächste.
Ach, das wäre schrecklich.
Das wäre echt komisch, aber nee, das macht Lucifer garantiert nicht. Dafür haben wir zu lange darauf hingefiebert.
Ja, und wir wissen ja auch, dass Gott da seine Finger im Spiel hat. Was ich übrigens auch eine sehr coole, das ist eine Storyline, die mag ich sehr, dass wie Chloe damit zurechtkommen muss, dass sie geschaffen wurde für wen anderen,
ja,
quasi.
Ja, als Geschenk oder als Instrument. Ja, ja.
Genau. Vielleicht noch zwei Sachen, über die wir noch kurz reden müssen zu Staffel 5a. Einmal, wie fandest du einmal natürlich den Cliffhanger am Ende. Und wie fandest du den neuen Bösewicht, Michael?
Ich muss zugeben, ich habe mir ein bisschen mehr von Michael erhofft. Also ich fand, ja. Ich fand die Idee auf jeden Fall cool und ich war überrascht, dass sie es schon im Trailer verraten haben. Der kam ja so einen Monat vor der Veröffentlichung von Lucifer. Mhm. Habe ich dann auch einen Text drüber geschrieben, was das eigentlich ziemlich clever ist, das jetzt schon vorauszudeuten, weil natürlich dann die Vorfreude nochmal enorm angeheizt war, weil, hallo, also Lucifer-Fans gucken nur mal, vor allem, wie wir festgestellt haben, wegen Lucifer, wegen Tom Ellis und jetzt haben wir zweimal Tom Ellis in der Serie, also was will man mehr? dafür fand ich es dann aber schade, dass halt Michael am Anfang eingeführt wurde, aber gleich wieder enttarnt in Folge 1 oder 2, ich weiß nicht gar nicht genau. Und dann erstmal eine Weile von der Bildfläche verschwand und dann am Ende wieder vorgeholt zu werden. Also da war dann halt viel, was zwischendurch passierte und da hat der Charakter auf jeden Fall noch Ausbaufähigkeiten, die ich gerne erforschen würde.
Ja, geht mir tatsächlich ganz genauso. Ich fand's total faszinierend, Tom Ellis in einer anderen Rolle zu sehen erstmal. Und ich finde, er hat das auch ziemlich gut gemacht. Ich finde diese hochgezogene Schulter war mir ein bisschen zu viel. Dieser schiefe Gang.
Das soll übrigens noch enthüllt werden, dass da irgendwas dahinter steckt in Staffel 5b.
Okay. Sehr gut, dann macht's ein bisschen mehr Sinn. Aber das war mir so ein bisschen too much. Ich dachte, die äußerliche Veränderung, die braucht er gar nicht, weil allein mit der Stimme und dadurch, dass er seinen britischen Akzent abgelegt hat, für Michael, allein das hat schon völlig gereicht. Und dann hat er auch noch die Narbe im Gesicht später und dann ist er eh alles klar. da freue ich mich auch auf mehr Hintergrund noch.
Ja, und dass er so als Gegenstück auch funktioniert, dass er zum Beispiel die Ängste, ne, der Menschen, die er herauskitzeln kann, wo Lucifer das Begehren sieht, finde ich auch ganz spannend, so als Gabe, als Fähigkeit.
Ja, das finde ich auch ziemlich cool, weil er ja nicht Ängste erzeugt, er holt sie nur hervor. Und das macht das Ganze natürlich noch viel, viel spannender, und das, als wenn er einfach...
Ja. Ja, und das für eine Figur, die ja eigentlich als Engel sozusagen fürs Gute einsteht, wieso die jetzt die Furcht hervorkitzelt, ja. Mal gucken, was da noch kommt.
Und dann, glaube ich, können wir zu guter Letzt noch einmal kurz auf Staffel 5b gucken und was uns da vielleicht alles erwartet. Denn am Ende von Staffel 5a, nach den, ich glaube, 8 Folgen waren das, ne, gab es ja die große Enthüllung und dann steht plötzlich Papa Gott da.
Ja, ja. Übrigens auch, als wir euch gefragt haben, was euch am besten in Staffel 5 gefallen hat, war einerseits noch der Endkampf mit dabei, also das Finale, der war schon sehr cool, dass die Zeit angehalten wird.
Das war und echt super.
Die ganzen Choreografien sich da entfalten zwischen Michael und Mace gegen Amenadiel und Lucifer. Aber ja, Gott ist tatsächlich ganz vorne. Da waren viele von euch sehr überrascht, was der da auf einmal auf der Bühne erschien. Also wer nicht vorher die Casting-News verfolgt hatte, so wie wir, und schon wusste, dass Gott irgendwann auftritt, der konnte da definitiv überrascht werden. Und finde ich sehr spannend, ihn jetzt einzuführen endlich mal, nachdem wir 4 Staffeln immer vom lieben Papa sarkastisch Lucifer haben reden hören, der ja offenbar kein gutes Verhältnis zu seinem Vater hat, der sich eigentlich immer im Hintergrund hielt. Und dass der jetzt diesen Moment auswählt, wo seine Kinder kämpfen, um jetzt einfach mal auf die Erde herabzusteigen in himmlischer Gestalt. Das wird auf jeden Fall die Serie nochmal mit einer neuen Komponente aufladen, weil es natürlich auch so ein bisschen das Gewicht der Figuren verschiebt. Also bisher hatten wir den mächtigen Lucifer und die Engel, die gegeneinander kämpfen. Und jetzt haben wir eigentlich nochmal ein höheres Wesen, was nochmal höher eingestuft werden kann, eigentlich alles lenken und erschaffen und sonst was kann. Und das ist schon spannend, was damit passieren wird. Hast du irgendwelche Erwartungen an die God-Storyline?
Nee, tatsächlich gar nicht. Ich finde es einfach nur mega cool, dass er jetzt da ist. Und ich gucke natürlich auch immer mit dem einen Auge auf Lucifer, mit dem anderen bin ich dann immer bei Supernatural und fleißig am Vergleichen, wo ich finde, wo sie ja bei Supernatural mit Gott auch einfach extrem spannende Sachen angestellt haben. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das bei Lucifer lösen werden, ob Gott auch in irgendeiner Form eine eigene Geschichte bekommt, einen eigenen Charakter, oder ob er wirklich nur so dieser klassische Überwacher ist, der vielleicht auch eine Art Ruhepol, keine Ahnung, der seine Kinder ein bisschen besänftigen möchte jetzt. Ich bin mega gespannt drauf, ob er sich vor allem auch noch mehr einmischen wird, als einfach nur zu sagen, Kinder, auch bitte, es kämpft nicht, das mache ich nicht so gern.
Ein bisschen Vorausblick auf Staffel 5b, da sind ja die Episodentitel schon draußen. Und die Folge 9, die dann als nächstes folgen wird von Staffel 5, heißt Family Dinner. Also ich glaube, da können wir sehr, sehr himmlische Familienabendessen beiwohnen, die da inszeniert werden, vermute ich mal.
Glaubst du, dass Gott direkt auf die Menschen treffen wird? Glaubst du, dass der eine Interaktion haben wird mit Chloe, Linda etc.?
Ich glaube nicht sofort. Ich glaube, er wird erstmal mit seinen Kindern da klar Schiff machen wollen oder müssen. Mm. Aber was ich schon gelesen habe, ist eine Andeutung von einem der Showrunner. Also Spoiler, wenn ihr gar nichts zu Staffel 5b wissen wollt. Ich kann natürlich auch nur wiedergeben, was so angedeutet wurde. Da haben nämlich die zwei gesagt, dass es eine interessante Dynamik zwischen Gott und Dan wohl geben wird. Weil Dan nice. Ja mit der Frau von Gott in Staffel 2 zusammen war. Und die sich da anscheinend irgendwie auskäsen müssen noch drüber. Mal gucken.
Das finde ich tatsächlich sehr cool. Das gibt ja dann Hoffnung auch, dass Dan eine ziemlich coole Storyline bekommt.
Ja.
Ich muss sagen, es gab ein paar Momente in Staffel 5a, die mir wirklich das Herz gebrochen haben. Zum einen, als Linda von ihrer Vergangenheit mit ihrem ersten Kind erzählt hat. Mhm. Und als Maze nochmal zu ihrer Mutter Lilith gefahren ist, die dann aber tot war. Und am meisten zerbrochen, in die meisten Scherben zerbrochen ist mein Herz aber bei der Szene, wo Dan vor dem Grab von Charlotte steht. Also die in deren Körper ja die Göttin, den Goddess of Creation, gehaust hat. ist ja auch eine sehr komplexe Storyline, wo ich gar nicht mehr so ganz durchblicke tatsächlich. Und wie er da halt wirklich weinend und einfach komplett gebrochen vor diesem Grab steht, das hat mich wirklich fertig gemacht. Und da freue ich mich, wenn das vielleicht noch so ein bisschen aufgedröselt wird. Und irgendwie kann ich mir vorstellen, dass Dan am Ende wie, wo, wann auch immer mit Charlotte wieder vereint ist. Was meinst du?
Du vermutest also, dass er sterben wird, möchtest du damit sagen? Yeah. Und in den Himmel kommt. kann ich mir schon vorstellen. Also der braucht irgendwie noch ein Happy End. Der wird, tatsächlich habe ich im Macher auch irgendwann mal sich geäußert, ja, am liebsten foltern wir Dan. Was der alles als Schlagbeutel hergeben muss, als Punching Bag, das ist schon traurig. Und jetzt, ich mag immer unglaublich diese Momente, wo Figuren das große Geheimnis der Serie, also Lucifers Identität, enthüllt bekommen. Und das hatten wir jetzt diese sehr ja auch in Folge, was war das, 7? Ende von Folge 7? Oder von Folge 6, mhm. wo Dan durchs Fenster sieht und Lucifers Teufelsgesicht erblickt. Und ich find's so schade, dass sie daraus erstmal nichts weiter gemacht haben. Also irgendwie war er so ein bisschen erschüttert dann bei der nächsten Begegnung, aber das hätte man so schön noch irgendwie ausbreiten können und die Beziehung zwischen den beiden nochmal verändern. Also Lucifer, der ihn immer triezt und er, der immer auf Lucifer herabschaut. Und ich hoffe einfach, dass da auch in Staffel 5 noch was mit angestellt wird. Zumal es eine Folge gibt, die heißt, wo ist sie hier, Folge 12? Daniel Espinosa, Naked and Afraid. Also nackt und verängstigt. Daniel Espinosa können wir in Staffel 5b erwarten. Ich hoffe, da bekommt er endlich mal ein bisschen eine eigene Story in der Folge.
Oh, das klingt so großartig. Oh, ist das... Darauf freue ich mich jetzt wirklich sehr. vielleicht, Esther, kannst du zum Abschluss noch eine Spekulation abgeben, wann es denn weitergehen wird? Wann bekommen wir denn Staffel 5b zu sehen, glaubst du?
Also die Hoffnung ist, dass es nicht mehr so lange dauert. Also wir haben ja jetzt wirklich über ein Jahr auf Lucifer Staffel 5a gewartet und dann war natürlich die ganze Corona-Sache. Aber wir wissen, dass Staffel 5 alle 16 Episoden fast abgedreht sind und dass die Corona-Drehsperre schon kam, als nur noch die letzte Hälfte der 16. Folge, also der letzten Folge von Staffel 5, gedreht werden musste. Das heißt, der Plan ist im Moment, dass sie die Staffel 5 in Mitte Oktober zu Ende drehen. Da haben sie halt nur noch eine halbe Folge. Und dann gleich mit Staffel 6 weitermachen. Das würde aber bedeuten, dass sie wirklich nur noch die letzte Folge der 5. Staffel irgendwie fertigstellen müssen. Und ich denke mal, die arbeiten jetzt schon in Hochtouren an den anderen Episoden. Mhm. Die hatten ja jetzt Zeit zwischendurch seit Staffel 5a gestartet ist, da schon dran, sich ranzusetzen. Also wenn ich jetzt eine Prognose abgeben würde, würde ich sagen, wenn wir ganz optimistisch sind, schon Weihnachten rum. Da hat Tom Ellis auch schon diesen Wunsch geäußert, dass es vielleicht klappen könnte, aber
das wäre cool,
wenn es Weihnachten nichts wird, dann auf jeden Fall Anfang 2021, schon ziemlich früh im neuen Jahr. Also die Wartezeit wird hoffentlich nicht wieder so lang sein.
Es ist ja mega fies für die Schauspieler, von der Continuity her, die müssen ja jetzt alle quasi nur, um eine halbe Folge zu drehen, ihren ganzen Corona-Speck irgendwie wieder wieder abtrainieren und sich die Bärte rasieren und die Haare wieder färben, so wie es in der Serie war, nur für diese eine halbe Folge. Das stelle ich mir ganz schön mühsam vor, da dann die Continuity zu bewahren, dass wirklich die Folge rund aussieht dann.
Ja, ja. Zumindest haben die Macher sich ausgebeten vom Studio, dass sie nichts mehr verändern müssen an Staffel 5, weil ich glaube, wenn sie jetzt noch angefangen hätten, zurückgehen zu müssen, um Staffel 5 so anzupassen, dass Staffel 6 Sinn macht, dann hätte das alles noch sehr viel länger gedauert. Aber ja, sie haben anscheinend die Zusage bekommen, dass sie alles so lassen können wie geplant, und dann werden wir jetzt sehen, was damit passiert.
Ich bin echt gespannt. Um jetzt am Ende vielleicht nochmal den Bogen zu schlagen zum Anfang. Wir haben ja so ein bisschen, haben so ein bisschen geschaut, warum es die Serie nach all diesen Schwierigkeiten immer noch gibt. Und ich fand das jetzt ganz interessant im Gespräch, weil ich habe das Gefühl, es gibt gar nicht so die eindeutigen Antworten. Ich glaube, die Serie hat einfach mit ihren, oder wie soll ich sagen, mit ihrer Hingabe zu den Figuren überhaupt nicht die übergreifende Handlung an sich oder so, aber die einzelnen mit der Hingabe zu den einzelnen Figuren und der Chemie der Darsteller einfach so eine krass treue Fanbase erschaffen.
Ja. Dass die sie einfach immer wieder retten wollen. Selbst wenn jetzt Staffel 6 wirklich, wirklich die finale Staffel werden soll, werden die immer noch dafür kämpfen. Und ich hoffe aber, jetzt endet es dann wirklich mal nach Staffel 6, damit wir irgendwie ein rundes Ende bekommen und nicht ewig noch weiter bangen müssen.
Ja, von daher ist Lucifer ein absolut faszinierendes, einmaliges Beispiel.
Und ich denke auch, weil die Serie es einfach geschafft hat, mit der Moderne zu gehen, im Sinne von, sie hat den Sprung zum Streaming geschafft. Und das ist nun mal das, was gerade so am meisten produziert wird und Zukunft hat, weil die TV-Produktionen halt immer abhängig sind auch von den Zuschauerzahlen von bestimmten Episoden. Was ist, wenn da mal ein Knick ist? Und jetzt wissen wir zumindest, ja, Staffel 6 kommt und dann haben wir da unser Ende.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine Verkettung an sehr vielen, sehr interessanten Umständen, die uns jetzt noch eine fünfte und sechste Staffel von Lucifer bringen. Ein Juche für alle Fans. Damit sind wir am Ende von unserem Lucifer-Teil angekommen. Sehr, sehr schön, dass ihr uns bis hierher zugehört habt und dass ihr vermutlich auch Lucifer-Fans seid oder euch jetzt denkt, vielleicht gebe ich der Serie tatsächlich mal eine Chance. Ich möchte einmal noch kurz generelles Dankeschön aussprechen an alle, die Streamgestöber hören, und ein Dankeschön an alle unsere Fans, die uns auch immer so, so liebe Nachrichten schreiben und uns bei ihren Podcast-Apps bewerten. Das ist enorm toll für uns und gibt uns natürlich auch ein schönes Gefühl, dass da tatsächlich jemand draußen ist, der uns hört und mag. Zwei wichtige Dinge. Und ich habe noch einen Kommentar bekommen von dem Patrick, der schreibt, dass er von fast Beginn an dabei ist, und er bedankt sich für den gelungenen Podcast. Und er hat uns gefragt, ob wir nicht mal eine Folge machen wollen, wo es um verschollene Serien geht. Serien, die zu ihrer Zeit extrem groß waren, vielleicht auch ein Ticken revolutionär was Neues gemacht haben. Als Beispiel wird jetzt mal Desperate Housewives nennen, die es aber nirgendwo in Deutschland in einem Abo zu streamen gibt, die einfach irgendwann in der Versenkung versunken sind. Genau, die aber ihre Zeit einfach irgendwie fast jeder gesehen hat. Finde ich tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Und da werde ich auch noch mal weiter drüber nachdenken. Ich kann euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur bitten, bewertet uns bei euren Podcast-Apps, zum Beispiel bei Podcast Addict kann man das machen, und bei Apple kann man das natürlich auch machen. Das bringt uns nämlich wirklich extrem viel. Also wenn ihr Fans seid, wenn ihr Streamgestöber gern hört, dann bitten wir euch darum. Das hat nämlich zur Folge, dass noch mehr Leute uns hören und abonnieren, und das wiederum hat zur Folge, dass es uns vermutlich länger gibt. Ganz, ganz simpel heruntergebrochen.
Win-win.
Genau. Win-win quasi. Und ihr könnt uns jederzeit, auch wenn wir nicht so viele Sprachnachrichten abspielen in letzter Zeit, ihr könnt uns jederzeit gerne Sprachnachrichten schicken, am besten auch an podcast@muipilot.de. Und wenn damit alles klappt, dann nehmen wir euch nämlich auch sehr, sehr gerne mit gesprochenem Wort mit in die nächste Podcast-Folge. Dann können wir euch noch ein paar Folgen empfehlen, wenn ihr jetzt gleich denkt, ach, das war ja nett, da höre ich mir jetzt gleich noch eine Streamgestöber-Folge an. Wir haben eine Supernatural-Folge gemacht, da ist die liebe Esther natürlich auch dabei gewesen. Und da könnt ihr ja auch jetzt alle 14 bisherigen Staffeln bei Amazon Prime streamen. Und ein Lucifer-Check habe ich auch mal mit Esther aufgenommen, wo Esther nochmal so ihren persönlichen Zugang zur Serie erzählt. Und wenn wir gerade schon bei Amazon Prime sind und bei Fantasy, dann kann ich euch auch unseren Lost-Podcast empfehlen, wo wir darüber geredet haben, wie einmalig und toll die Serie 10 Jahre später immer noch ist. Esther, warst du da auch dabei?
Ja, aber
ja, da warst du nämlich auch dabei. Naja, Fantasy halt.
Schrei Fantasy und ich bin da.
Esther, wo kann man dich denn außerhalb von dem Podcast lesen?
Mich gibt's zu lesen bei Moviepilot als Strawstar oder Esther Stroh und bei Twitter und Instagram als Straw-Star.
Ja, mich findet ihr bei Moviepilot als Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Nicht Fantasy, aber ich mag beides gern. Und bei Twitter und Instagram findet ihr mich einfach unter meinem Klarnamen Andrea Wöger. Genau. Ja, dann, ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören. Es war schön, dass ihr alle mit dabei wart bei unserer Lucifer-Folge. Falls ihr jetzt noch Feedback zur Folge habt, schickt uns das gerne. Und ich sag tschüss, bleibt gesund und streamt was Schönes.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@muipilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de/podcast.